Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist ausnahmsweise Montag, der 8. Dezember und bei mir ist Michaela Tix. Hallo Michaela.
Ja, guten Morgen.
So, eigentlich wollten wir ja zusammen mit Stefanie Dirks aufnehmen. Die hat sich aber heute leider krank gemeldet. Also die aktuelle Ausgabe steht tatsächlich unter ein bisschen schwierigen Vorzeichen. Am Freitag hatten wir erst ein paar technische Probleme und dann rief der Zug, um zur Weihnachtsfeier zu fahren, immerhin. Wir hatten einen sehr schönen Abend zusammen in Essen. Und jetzt holen wir den Freitagspodcast nach. Und Michaela, lass uns gleich mal reinstarten. Wir müssen mal wieder über Netzentgelte reden. Da tut sich richtig viel. Die Bundesnetzagentur ist ja momentan intensiv dabei, die ganze Netzentgeltsystematik einmal neu zu ordnen. Vielleicht, um nochmal alle abzuholen. Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nachdem der bisherige Weg der gesamten Netzentgeltsystematik und auch Netzzugangssystematik sowohl zu den Stromnetzen als auch zu den Gasnetzen nicht mehr vom Gesetzgeber, also von der Politik letztendlich über Verordnung geregelt werden soll und darf, sondern die Bundesnetzagentur hat jetzt das Kommando. Die regelt alles neu über neue Festlegungen und sie ergreift dabei auch gleichzeitig die Gelegenheit für eine grundlegende Reform, beispielsweise bei der Frage, wer trägt eigentlich künftig die Netzkosten. Bisher waren das immer am Ende die Verbraucherinnen und Verbraucher, wozu natürlich auch Unternehmen zählen. Aber künftig sollen beispielsweise eben auch Einspeiser stärker beteiligt werden. Also es gibt eine grundlegende Reform. Es geht auch um stärkere Anreize für die Flexibilisierung. Da hat die Bundesnetzagentur unter anderem die Industrie in den Fokus genommen. Da gibt es eine alte Regelung, wonach ja die sogenannte Bandlast, also eine sehr, sehr regelmäßige Abnahme von Strom, privilegiert worden ist und es gab einen Rabatt auf die Netzkosten. Heute passt das nicht mehr so ganz ins System. Es ist eher ein netzschädliches Verhalten, wenn man sich so starr verhält. Und jetzt ist die Bundesnetzagentur aber auch nochmal mit Blick auf Großverbraucher an einem anderen Thema dran. Da soll sich die Netzentgeltstruktur gänzlich drehen. Im Fokus ist vielleicht auch ein bisschen die Flexibilisierung, aber eigentlich geht es eher darum, die Netzkosten insgesamt zu senken. Michaela, es geht um einen Ersatz des bisherigen Leistungspreises künftig durch einen Kapazitätspreises. Nimm uns mal mit und versuch uns zu erklären, worum es da geht.
Ja, ein Leistungspreis ist immer schwierig. Viele Leute können es noch immer nicht verstehen. Es gibt auch so blöse Gerichte, dass es teilweise die neue Besetzung des Bundeswirtschaftsministeriums gar nicht versteht, was der Unterschied zwischen Arbeit und Leistung ist. Aber ja.
Das ist gemein, ja.
Das ist gemein. Das gehe ich jetzt schon aus, dass die meistens doch wissen. Aber gut, so ein bisschen Spaß muss ja auch immer dabei sein. Ja, Leistung ist ja im Endeffekt die größte Entnahme des Jahres. Daran misst sich quasi der Preis. Also man bezahlt ja erstmal zum einen für den Strom oder für das Gas, das man aus dem Netz entnimmt und zum anderen, wie groß das Kabel oder das Rohr im Endeffekt sein muss. Daran wird quasi die Leistung auch bemessen. Also die Leistung soll im Endeffekt der höchste Punkt des Jahres, wenn jetzt ein Unternehmen an einem Mitte Juli, 18. Juli eine besonders hohe Leistung hatte oder seine Spitzenleistung, dann richtet sich das Entgelt genau an diesem Wert. Also im Endeffekt versuchten deswegen Unternehmen in der Vergangenheit immer, das irgendwie zu vergleichmäßigen, die Last, und dann eben solche großen Spitzen zu vermeiden, damit es halt nicht zu teuer wird. Und das ist auch ein Grund, warum die Bundesnetzagentur jetzt sagt, das müssen wir abschaffen. Weil sie sagt, im Endeffekt, das System bestraft auch jede Form von Flexibilität. Ne? Also es soll ja gerade darum gehen, eben nicht ein gleiches Band irgendwie durch das Jahr zu ziehen, sondern es soll darum gehen, flexibel auf Erneuerbare und Entnahmen reagieren zu können. Das ist so der Hauptgedanke. Also es gab einen Workshop der Bundesnetzagentur letzte Woche, da habe ich auch ganz artig zugehört. Die haben sich wirklich 8 Stunden, man kann es kaum glauben, über das gleiche Thema wirklich intensiv ausgetauscht. Achim Zerres, der Abteilungsleiter Energieregulierung, hat erstmal die groben Pläne vorgestellt, den ganzen Vormittag lang, damit man überhaupt so ein bisschen verstehen konnte, woran die Reise der Bundesnetzagentur gehen konnte. Und am Nachmittag waren dann die Betroffenen dran.
Und 8 Stunden wollen wir heute darüber nicht reden. Trotzdem Nein. Ist es ein Thema, das man ein bisschen länger erklären muss. Also der Leistungspreis, das ist sozusagen die bisherige Regel, die sich an der Jahreshöchstlast orientiert. Und künftig soll jetzt ein Kapazitätspreis kommen. Warum oder wie funktioniert der?
Ja, wie funktioniert der? Im Endeffekt soll jetzt auch das Unternehmen mehr Verantwortung bekommen. Also es geht nur um große Verbraucher über 100.000 Kilowattstunden, muss man dazu sagen. Jetzt, also auch über diese Grenze wird gesprochen und diskutiert, ob das noch so zeitgemäß ist. Kleiner Spoiler, es könnte sein, dass diese Grenze eher nach unten geht, weil sowohl die Netzbetreiber als auch die Bundesnetzagentur das schon hinterfragt haben, ob die Grenze noch gilt. Was jetzt passieren soll, ist, dass sich das Unternehmen Gedanken machen muss, vielleicht sogar jedes Jahr, so sieht es gerade aus von den Plänen, wie viel Leistung, wie viel brauche ich, wie viel würde ich denn normalerweise maximal an Strom nehmen, welche Kapazität brauche ich? Und dann würde dieses Unternehmen eine Bestellung auslösen. Das ist aber nicht wie im Gas, das kennen vielleicht viele auch aus dem Gasbereich, dass man nur das bestellt, was man nur das bekommt, was man bestellt, sondern es geht im Endeffekt erstmal diese Kapazität zu rationalisieren, hat es Ceres genannt. Also es soll jetzt nicht bestraft werden, wenn das Unternehmen dann mal drüber kommt, sondern es soll einfach darum gehen, dass sich ein Unternehmen Gedanken macht, welche Kapazität brauche ich denn eigentlich so grundsätzlich? Und in dieser Zeit diese Grenze, die dann virtuell gesetzt wird oder beschlossen wird, da ist doch die Frage, wie weit hat der Netzbetreiber da noch ein Wörtchen mitzureden? Das ist auch noch nicht ganz klar. Aber bis zu dieser Grenze soll das Arbeitsentgelt halt, der Arbeitspreis niedriger sein und ab dieser Grenze wird es dann teurer. Die Bundesnetzagentur führt dabei zwei neue Begriffe ein, den Arbeitspreis 1 und den Arbeitspreis 2.
Okay, das ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Letztendlich soll es aber eben einen Anreiz liefern, dass die Unternehmen nicht, wie du es vorhin gesagt hast, sich eher sozusagen auch an dieser Bandlast orientieren, sondern dass es durchaus mal erlaubt ist und gestattet ist, in den Arbeitspreis rein zu springen, aber es sind dann eher wenige Stunden im Jahr und es soll eher eben ein Anreiz bestehen, unten drunter zu bleiben, damit eigentlich auch das Netz möglichst wenig zu beanspruchen, also zu einer geringeren Kapazität. Andererseits soll es aber eben auch erlaubt sein, zu bestimmten Momenten, gegebenenfalls wenn negative Strompreise da sind, dann auch mal über das Ziel hinaus zu schießen und Strom abzunehmen und trotzdem nicht gleich für das ganze Jahr bestraft zu werden.
Ja, genau. Ich glaube, es geht da vor allem darum, dass im Endeffekt, also es war jetzt auch ein Industriebetrieb dabei. Vielleicht machen wir es ein bisschen greifbarer. ThyssenKrupp war anwesend. Der Vertreter sagte ganz klar, bei uns ist es so, wir zahlen natürlich den Leistungspreis. Wir sind aber wirklich tatsächlich nur wenige Momente im Jahr drüber. Also bei uns ist es eher eine Seltenheit, dass wir drüber kommen. Wir müssen aber trotzdem für das dicke Kabel bezahlen, ne? Weil wir einfach nur wenige Momente haben, wo das wirklich deutlich drüber gezogen wird, wenn dann halt die Produktion hochfährt. Und die Idee ist ja sozusagen, dass alle überlegen, was brauchen sie wirklich? Also, dass die Netzanschlüsse oder der Netzausbau, es ist dann der Nebeneffekt, vielleicht auch nicht so groß ausfällt, weil man wirklich erkennen kann, wie viel braucht das Unternehmen in Wirklichkeit. Und es gibt aber nur einige Tage, wo es drüber geht. Und diese Tage werden halt deutlich teurer. Die Frage ist natürlich auch noch, wie viel teurer wird das? Da hat Herr Ceres so ein paar Andeutungen gemacht, dass man mit 1,5 dem Faktor vielleicht dann keinen Anreiz erzielt, sondern dass mindestens zwei- oder dreifach so teuer sein muss, damit Unternehmen wirklich überlegen, sich nicht irgendwie zu optimieren, ne, sondern dass sie wirklich auch merken, Arbeitspreis 1 ist deutlich billiger. Ich brauche das normalerweise nur und in den Momenten, wo ich es halt drüber brauche, zahle ich halt mehr. Aber auch das ist in Ordnung und erlaubt.
Gleichzeitig ergibt sich ein Anreiz, zum Beispiel dann in Speicher zu investieren, um dann halt gegebenenfalls einfach diesen Peak, der vielleicht in dem Moment gar nicht so marktverträglich wäre, dann eben auch abzufangen und eben nicht dann in einem bestimmten Moment wirklich einen sehr hohen Preis bezahlen zu müssen.
Gut, die große Frage war natürlich, Sie wollen natürlich auch hören, wie finden die Unternehmen das? Es wird komplizierter. Mhm. Drei Unternehmen waren eingeladen. Einmal ThyssenKrupp, wie schon gesagt. Ein großer Kunde von ThyssenKrupp war auch da. Und der dritte war die Schwarzgruppe, ne, also hinter denen ja auch Lidl und Kaufland, die ganze Einzelmittelhandelskette steht. Die haben nochmal eine besondere Rolle, weil die nicht nur abnehmen, sondern die haben auch selber eine Lebensmittelproduktion, also müssen auch produzieren und betreiben auch ein Rechenzentren. Das heißt, für die war es irgendwie nochmal so ein bunter Strauß, um zu sehen, halt, wo geht die Reise hin. Der Vertreter hat sich auch sehr gefreut, dass die Bundesnetzagentur wirklich eingeladen hat. Die waren online dazu geschaltet. Ja, und so das erste Stimmungsbild, was ich so mitgenommen habe von dem ganzen Nachmittag, der es dann war, dass sie das eigentlich ganz gut finden. Es sind aber natürlich auch Unternehmen, die sich regelmäßig mit dem Thema Energie beschäftigen. Also die ersten Ausdrücke waren, ja, können wir uns gut vorstellen, Kapazitätspreis und zwei Arbeitspreise. können wir durchdringen oder können wir auch schaffen, können wir auch einschätzen, auch Jahr für Jahr. Der Vertreter der Schwarzgruppe meinte auch, es wäre natürlich wirklich super, wenn wir ein sehr einfaches System finden, wenn wir einfach vielleicht so einen automatisierten Bestellvorgang finden, weil die haben natürlich so viele tausende Filialen, dass sie das nicht mit jedem Netzbetreiber einzeln auskaspern wollen, sondern würden sich natürlich ein automatisches, einfaches System wünschen, weil sich da auch bei der Last bei denen nicht so viel tut. Also das ist bei vielen Filialen ähnlich. Leute gehen tagsüber einkaufen und abends ist der Laden dicht.
Gut, da sprichst du ja direkt schon die andere Seite an. Die Netzbetreiber, die sind davon natürlich auch massiv betroffen. Gab es da auch schon erste Reaktionen? Was halten die von dem neuen Vorstoß der Bundesnetzagentur?
Ja, ich glaube, also A, es ist natürlich deutlich komplexer. Das sehen die natürlich auch. Das bedeutet Arbeit, weil im Endeffekt muss ja für jeden Großkunden muss ja der Netzbetreiber dann entweder eine Bestellung tatsächlich prüfen und auch gucken, ergibt das Sinn. Es gibt auch noch eine irgendwie Überlegung, eine Mindestkapazität einzuziehen, damit sich Unternehmen nicht optimieren. Das ist alles viel Arbeit, glaube ich, was die auf die Netzbetreiber zukommt. Und das soll ja auch vor allem, also dieses neue System soll vor allem der Finanzierung dienen. Es ist noch ein zweiter Step geplant, der frühestens Ende der, also 2029 oder Anfang der 30er Jahre kommen wird. Und da sollen ja vor allem auch Anreize geschaffen werden im zweiten Schritt, dass das System flexibler wird und die Unternehmen sich auch flexibler verhalten müssen. Und da war so die Botschaft, wollen wir das nicht vielleicht sogar direkt irgendwie machen und diesen ersten Schritt irgendwie integrieren oder überspringen, weil die haben natürlich die große Befürchtung, dass der Netzausbau aus dem Ruder läuft und dass die Anreize wirklich sich netzdienlich zu verhalten, dass die einfach zu spät kommen.
Mhm.
Der Vertreter des Stadtwerkeverbands hat dann auch tatsächlich einen ganz anderen Vorschlag nochmal auf den Tisch gebracht. Ich weiß auch nicht, wie durchdacht das inzwischen schon ist. Die Bundesnetzagentur war auch erstmal ein bisschen überrascht, dass erstmal nochmal ein ganz neuer Plan irgendwie um die Ecke kam. Da wird sich, glaube ich, noch viel Gesprächsbedarf in den nächsten Wochen und Monaten ergeben.
Ja, die Netzbetreiber haben schon große Sorge vor neu entstehender Komplexität. Die sind auch beim Thema dynamische Netzentgelte, die ja dann eben ein sehr flexibles Verhalten auf der Verbraucherseite eben auch noch zusätzlich anreizen sollen. Auch sehr zurückhaltend bis eigentlich ablehnend, kann man sagen. Also gut, also der Vorstoß liegt jetzt auf dem Tisch. Es wird debattiert. Die Bundesnetzagentur hat ja diesen Prozess ja schon in ähnlicher Weise bei anderen Themen bisher gemacht, eben Vorschläge intensiv zu konsultieren. Aber man hat schon auch in der Vergangenheit gemerkt, sie haben schon auch eine sehr eigene Linie. Sie haben sehr klare Vorstellungen und auch nach einer Konsultation ist die Bundesnetzagentur durchaus in der Lage, ja, an der eigenen Idee festzuhalten. Darf man gespannt sein, wie es jetzt an der Stelle weitergeht. Und das ist ja auch nur ein Thema von mehreren. Die Bundesnetzagentur hatte ja schon angekündigt, es wird jetzt weitergehen mit weiteren Vorschlägen zu einer völlig neuen Netzentgeltsystematik, unter anderem die eingangs angesprochenen Einspeiseentgelte oder Baukostenzuschüsse und andere Themen, die jetzt ja auch noch bis Weihnachten, glaube ich, nach und nach werden noch einzelne Vorschläge bekannt gemacht. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns weiterhin intensiv beschäftigen wird.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das nächste Thema, wo wieder der nächste 8-stündige Workshop droht, das sind die Prosumer. Also im Endeffekt jetzt unter diesen 100.000 Kilowattstunden, die einspeisen. Und da ist halt die Überlegung, dass ne, dadurch, dass sich mehr Leute aus dem Netz begeben, weil sie sich Solaranlagen dazu bauen, ob man die nicht einfach mit einem höheren Grundpreis belastet. Da gibt es aber auch andere Vorstellungen. Und auch da werden wir wahrscheinlich oder müssen wir wieder zuhören und werden dann hier an der Stelle darüber berichten.
Da bin ich schon sehr gespannt, was da noch alles kommt. Und wir haben auch noch ein, zwei weitere Themen. Bevor wir in die reingucken, schauen wir erstmal voraus und geben einmal kurz ab für eine Information.
25 Jahre Energiezukunft. Das ist die eWorld Energy and Water. Vom 10. bis 12. Februar trifft sich in Essen wieder die Branche. Dieses Jahr noch größer. Die insgesamt 6 Hallen bringen mehr Ideen, mehr Technologien und mehr Innovationen als je zuvor. Seien Sie dabei, wenn die Energie von morgen gestaltet wird. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenfreies Ticket mit dem Code PODCAST2026 auf eWorldEssen.com und feiern Sie im Februar 25 Jahre eWorld mit uns.
So, und dann sind wir wieder zurück und eigentlich wäre jetzt Stefanie am Zug, uns was zum Thema Offshore-Ausschreibung zu erzählen, weil das ist schon durchaus auch ein spannendes Thema, weil es gab Zeiten, da gingen neue Flächen für Offshore-Windparks, vor allem in der Nordsee, weg wie warme Semmeln. Das ist nicht mehr der Fall. Momentan ist es eher so, als wären das die Semmeln vom Vortag. Und Es gab zuletzt Ausschreibungen, wo es keine Gebote gab. Dadurch ist wieder die Bundesnetzagentur, wir sind schon wieder bei der zentralen Behörde bei Energiethemen, hat jetzt einen Schritt angekündigt, dass sie den sogenannten Höchstwert, also das, was dann bezahlt wird für eine Kilowattstunde Strom, die künftig aus den Offshore-Windparks kommt, dass sie den nochmal anhebt um 10%. Mehr darf sie aber auch nicht nach einer gescheiterten Auktion. Und das steigt dann auf 6,82 Cent pro Kilowattstunde. Aber man ist auch schon nicht so zuversichtlich, dass das reicht. Einerseits sind die Flächen, um die es jetzt gerade geht, die sind relativ weit draußen, dadurch nicht mehr ganz so attraktiv. Andererseits beklagen die Projektentwickler auch gestiegene Kosten. Auf der anderen Seite sind die Börsenstrompreise wieder zurückgegangen. Also eher nicht so gute Voraussetzungen, um dann tatsächlich günstig künftig aus den Offshore-Windparks zu produzieren. Deshalb hoffen die Betreiber auf höhere Zuschlagswerte, die es jetzt momentan erstmal nicht gibt, oder eben auf ein anderes Modell, auf einen stärkeren Umstieg, auf sogenannte Contracts for Difference, auf Differenzverträge. Ich würde sagen, alles, was dahinter steht, das verlinken wir einfach heute in den Shownotes, weil die Details dazu hätte uns Stefanie berichtet. Und lass uns stattdessen nochmal gucken, was war sonst noch los? Es hat sich mal wieder ein bisschen was beim Thema Wasserstoff getan. Michaela, du hast eine Veranstaltung verfolgt. Wasserstoff, echt ein zähes und schwieriges Thema momentan. Gibt es zwischendurch auch irgendwo mal noch positive Signale?
Ja, gute Frage. Zumindest wurden in letzter Zeit zwei große Elektrolyseurvorhaben tatsächlich der Baustart offiziell erfolgt. Deswegen, es gibt auch einzelne gute Nachrichten. Genau, aber kommen wir doch jetzt zu dem Termin, wo ich zugehört habe. Da gibt es ja die große Initiative seit 2021, glaube ich, ungefähr, die 80% der Netzbetreiber, also der Gasnetzbetreiber abdeckt, die sich immer schauen, was tut sich denn jetzt hier vor Ort bei mir? Wie viel Wasserstoff werde ich zukünftig in den Netzen haben und wie viel Gasnetze werde ich vielleicht nicht mehr brauchen? Das nennt man so einen sogenannten Gastransformationsplan, kürzt man so schön ab mit GTP. Und der Florian Feller, der ist der Vorsitzende der Initiative H2 vor Ort, der hat wieder den neuen Plan vorgestellt. Die Zahlen sind wieder ähnlich, ungefähr 80 Netzbetreiber haben sich beteiligt. Es wird jetzt aber nochmal ein Stück weit interessanter, weil die EU-Kommission gibt ja auch den ganzen Ländern ins Lastenheft Netzstilllegungspläne oder Wasserstoffentwicklungspläne irgendwie auszuarbeiten. Dafür arbeitet die Bundesregierung gerade an Vorgaben. Und im Endeffekt wird es darum gehen, zu schauen, was müssen die Unternehmen künftig abgeben oder ausarbeiten. Der Wunsch der Netzbetreiber ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, wenn sie schon so einen schönen GTP die letzten paar Jahre auch erarbeitet haben, dass sie das in ähnlicher Form weiterführen können. Und ja, das ist so der Plan. Da muss man jetzt einfach schauen, was Herr Feller angekündigt hat, war ganz interessant. Also er glaubt sogar, dass, sie haben jetzt teilweise die Vorgaben, die zu erwarten sind, schon in diese Pläne eingebaut. Und er hat die Prognose bei dem Termin abgegeben, dass tatsächlich die ersten Gasverteilnetzbetreiber ihre sogenannten Wasserstoffpläne schon nächstes Jahr fertig haben könnten. Und wenn das denn soweit ist, das Gesetzesvorhaben, dass die Bundesnetzagentur diese auch prüfen könnte. Das wird dann kein großer Plan sein, ne? Weil wir haben ja beim Wasserstoffverteilnetz eher das Thema, dass da keine Finanzierung steht. Das war auch ein großer Kritikpunkt, den er wieder auf den Tisch gebracht hat. Sondern da wird es wahrscheinlich eher um erste Stichleitungen zum Wasserstoffkernnetz gehen, wo im Endeffekt dass der Wasserstoff von der Autobahn sozusagen dann in die Region, wo es wirklich klar ist, dass auch im Verteilnetz der Wasserstoff gebraucht wird, dass es da Leitungen geben muss. Und da war er zuversichtlich. Natürlich habe ich auch gefragt, wer wird es denn sein? Können Sie schon einen Namen nennen? Aber da war er natürlich sehr zurückhaltend, hat gesagt, es werden wohl eher die größeren sein und es werden wohl eher kleinere Abschnitte sein. Aber er rechnet fest damit, dass schon so eine Planung tatsächlich fertig sein könnte nächstes Jahr.
Dazu passt ja dann vielleicht auch, dass auch die Ministerpräsidentenkonferenz, die in der vergangenen Woche getagt haben, auch darauf drängen, dass es jetzt bald mal Klarheit zur Finanzierung möglicher Wasserstoffverteilnetze geben soll. Das war ein Kernpunkt in den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz. Und gleichzeitig war unsere Kollegin Kirstin Jöhlinger auf einer Veranstaltung in Berlin. Und da hat der Leiter des Referats für Wasserstoffnetze im Bundeswirtschaftsministerium angekündigt, dass das Ministerium jetzt auch eine Studie beauftragen will zur Frage der Finanzierung eines Wasserstoffverteilnetzes. Also es geht schon irgendwie weiter, auch bei dem Thema. Allerdings ist es natürlich für die Unternehmen auch unheimlich schwer, momentan da irgendwie in eine konkrete Planung reinzugehen, weil der ganze Wasserstoffhochlauf momentan zumindest erstmal nicht so kommt, wie er vielleicht teilweise eben auch erwartet worden ist. Ja, es wurden auch sehr, sehr große Erwartungen geschürt. Wir kennen die Debatte ja jetzt vom Wasserstoffkernnetz, wo es auch die Ambition gab, das möglichst groß auszulegen. Da wird es ja auch dann demnächst wieder ein Update geben und man kann eigentlich schon damit rechnen, dass es aufgrund der schwierigen Situation im gesamten Wasserstoffmarkt, der ja eigentlich noch keiner ist, der noch gar nicht so richtig entsteht, dass es da auch bei den Planungen zum Wasserstoffkernnetz erstmal eher Abstriche geben wird, als dass man da wirklich ins Konkrete reinkommt.
Ja, das ist richtig. Das Einzige, was so ein bisschen schon ein bisschen Hoffnung gibt oder aber auch nicht genug aus Sicht der Netzbetreiber, ist im neuen in den BNG-Entwurf, der jetzt diese, ne, die europäischen Regeln umsetzen soll, der ja darauf drängt, dass man die Gasstilllegung quasi in einen Plan gießt und die neuen Wasserstoffnetze da auch mit reinschreibt. Da ist die Rede von, dass die Bundesnetzagentur nicht kostendeckende Entgelte genehmigen darf. Aber was heißt das, ne? Also die Netzbetreiber würden sich natürlich so ein Modell wünschen. Der Staat ist die Versicherung im Hintergrund, ein Amortisationskonto wie im Wasserstoffkernnetz würden sie sich natürlich wünschen. Die Frage ist, ob das denen wirklich weiterhilft. Nochmal ein kleiner Überblick zu dem Zahlenwerk, das Herr Feller dann vorgelegt hat. Also wirklich nur die wenigsten Unternehmen scheinen wirklich mit einer Gasnetzstillung, mit einer kompletten zu planen. Also die mitgemacht haben, da waren nur 22 Unternehmen dabei, die sagen, ich mache mein Gasnetz die Bude dicht. 80 sagten, ich mache weiter und 140 von den Unternehmen haben Plan mit einer Teilstilllegung, also im Endeffekt nur Netzstränge oder Netzgebiete außer Betrieb zu nehmen. Das ist schon ein bisschen erstaunlich auch, ne, weil man ja denken würde, also es zielt alles auf das Jahr 2045, da soll ja auch Schluss sein mit Erdgas in Deutschland. Da hätte ich jetzt eigentlich tatsächlich höhere Zahlen erwartet, dass einige sagen, nee, also 22 ist ja schon doch eher der deutlich kleinere Teil. Und dass 80 sagen, ich behalte das jetzt in der Form bei, wie jetzt das Netz steht oder liegt in meinem Boden, war schon eher überraschend.
Aber auch da wird sich dann noch zeigen, wie sich diese ganze Diskussion natürlich irgendwie weiterdreht. Ja, wenn der Wasserstoff nicht als Ersatz so richtig ins Fliegen kommt, na, dann werden diese Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, wahrscheinlich eher richtig liegen. Gibt es beim Thema Wasserstoff dann doch irgendwann eine Kehrtwende? Dann wird man mal sehen, wie sich da entwickelt. Und gleichzeitig, ja, wir sind halt in einer total unsicheren Phase für die Unternehmen und natürlich auch jetzt zum heutigen Stand total schwierig, das irgendwie abzuschätzen, wo die Reise hingeht. Mhm. Klar ist, glaube ich, schon, dass die Elektrifizierung deutlich zunehmen wird und dadurch wird es zwangsläufig zu einer geringeren Gasversorgung und damit auch eben zu kleineren Gasnetzen kommen. Aber puh, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung momentan nicht treffen muss.
Das ist wohl richtig.
Dann lass uns mal noch gucken, was sonst noch los war.
Mhm.
Vieles natürlich, vielleicht ganz kurz auszugsweise, lass uns nochmal auf das Thema Batteriespeicher gucken. Da haben wir zuletzt immer wieder drüber gesprochen, dass es neue Regelungen geben soll. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte das angekündigt. Inzwischen liegt ein erster Entwurf vor, dass Batteriespeicher aus der sogenannten Kraftwerksnetzanschlussverordnung herausgenommen werden sollen. Was ist die Konsequenz? Also in dieser Kurzkraft-NAF gibt es relativ klare Regularien und auch Fristen für den Anschluss großer Batteriespeicher an die Stromnetze. Auch wenn klar ist, auch darüber haben wir gesprochen, dass da eine irrsinnig lange Schlange an Projekten momentan sozusagen vor der Kraft-NAF steht. Künftig sollen die Batteriespeicher dort aber rausgenommen werden und dann über eine Regelung im Energiewirtschaftsgesetz an die Netze künftig angeschlossen werden. Das bringt aus Sicht der Speicherbetreiber relativ viel Unsicherheit mit, weil der Prozess dort nicht so klar geregelt ist. Es geht tatsächlich aber auch nur, muss man auch sagen, um die richtig großen Batteriespeicher, mehr als 100 MW. Und da gibt es dann eben ja eine gewisse Ungewissheit, keine Fristen mehr. Und die Speicherbetreiber beklagen, dass sie Milliardeninvestitionen planen und die jetzt letztendlich gefährdet sind. Die Netzbetreiber wiederum, aber die sind ganz verzückt, dass es da eine andere Regelung gibt, weil ihnen das auch mehr Freiheit gibt, bestimmte Speicher vielleicht auch ja zurückzustufen, zurückzustellen, auszusortieren. Und es gab mal wieder eine sehr, sehr kurze Anhörungsfrist von 24 Stunden. Also diese Praxis, alle finden sie doof und es bleibt trotzdem immer wieder dabei. Gut, Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hatte angekündigt, dass sie da bis Weihnachten noch eine Regelung auf den Weg bringen will. In dem Falle ist tatsächlich dann eben mal Eile geboten. Aber gut, es gibt noch andere Beschlüsse. Es gibt einen Rückzieher bei einer Änderung im Baugesetzbuch. Da sollten eigentlich auch Batteriespeicher von vereinfachten Genehmigungsverfahren profitieren, wenn sie außerhalb geschlossener Siedlungen geplant sind, also in Randlagen oder auf landwirtschaftlichen Nutzflächen. Und auch wegen dieser Wucht an einer Vielzahl von Batterieprojekten momentan ist das im Bundestag jetzt wieder zurückgedreht worden. Da soll diese Privilegierung in Genehmigungsverfahren jetzt eben doch nicht wirksam werden. Ja, das ist auf jeden Fall einige Themen, die sich jetzt bei den Batteriespeichern momentan gerade neu sortieren und neu drehen. Wir verlinken da auch die entsprechenden Artikel in die Shownotes. Gut, Michaela, dann waren wir mal wieder heute im Zweiergespann unterwegs, wie kürzlich nach dem Energate-Forum. Diesmal leider, weil uns Stefanie gefehlt hat. Wir senden von dieser Stelle aus mal gute Besserungen. Und es ist ja momentan auch gerade so eine Krankheitszeit. Ich sitze auch zu Hause, weil ich ein krankes Kind zu Hause habe. Wahrscheinlich ist momentan so typisches Dezemberwetter eigentlich ein bisschen zu warm, jetzt wieder nass, viele krank. Also an alle, die uns vielleicht auch zu Hause krank hören, gute Besserung. Ansonsten natürlich allen bleiben Sie gesund, weiterhin eine schöne Adventszeit und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Und vielen Dank, dass du dabei warst, Michaela.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.